An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über sexuelle Gewalt, ein Tötungsdelikt, Kriegsgewalt und Alkohol- und Drogenkonsum. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge bitte nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet ganz drauf, sie zu hören.
ARD.
Nach meiner Theorie wird jede Täuschung, der keinerlei höhere Wahrheit zugrunde liegt und die nichts ist als wahre Lüge, plump, unvollkommen und für den Erstbesten durchschaubar sein. Diese Aussage stammt von Felix Krull, dem Hochstapler aus Thomas Manns berühmten Roman. Sie könnte aber ebenso aus der Gedankenwelt des selbstbewussten, charismatischen Mannes stammen, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Herz und den Verstand einer der bekanntesten Schauspielerinnen seiner Zeit für sich einzunehmen. Was folgt, ist eine von extremen Höhen und Tiefen geprägte Beziehung. Über den Beginn des Jahres 1977 wird Ingrid van Bergen später schreiben: Auf alle meine Wunden hat er seine zärtlichen Hände gelegt. Alle Tränen hat er mir von den Augen geküsst. Meine nächtlichen Angstschreie streichelte er fort. Ich wollte ihm glauben. Ich wollte ihm vertrauen, aber es ist zu spät. Einen Monat später tötet sie den Mann. In ihrer Gefängniszelle wird ein Foto von ihm zum Symbol seiner fortwährenden Präsenz in ihrem Leben.
Herzlich willkommen zurück bei Melody of Crime, eurem True Crime Podcast aus der Welt der Kultur und des Entertainments. Natürlich wieder mit Lydia Benecke.
Und Musti.
Wieder ein sehr, sehr interessanter und komplexer Fall über eine Persönlichkeit, die Gott sei Dank noch lebt, tatsächlich Ingrid van Bergen, eine großartige deutsche Schauspielerin. Ich habe sie in diversen Filmen tatsächlich während meiner Kindheit gesehen. Da hat sie mit Schauspielern zusammenarbeiten dürfen, wie Willy Milowitsch zum Beispiel, Kurt Jürgens, Kirk Douglas, also auch wirklich internationale Größen, Walter Giller. Aber... Und das sind natürlich irgendwie Menschen, die eventuell den älteren Kalibern unter euch bekannt sind. Aber hat auch tatsächlich Sachen bei Filmprojekten mitgespielt, wie zum Beispiel Bewegte Männer, wo Ingo Naujoks am Start war, Ingolf Lück, Ingrid Steger, falls ihr die noch kennt, Janine Kunze und so weiter und so fort. Und hat in späteren Jahren tatsächlich auch noch mitgewirkt in sowas wie Sharknado, der fünfte Teil, Promi Shopping Queen, das kennt ihr alle, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Es gab sogar einmal Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein. Also auch da wird kreativ gehandelt. Ja, aber nicht nur das. Die Frau hat tatsächlich auch mitgespielt bei moderneren Stoffen, wie zum Beispiel Neues vom Wichser, einer Edgar Wallace-Verfilmung, einer Parodie, unter anderem geschrieben von Olli Kalkofe, Bastian Pastewka und Olli Welke. Also moderner, geiler Stoff und die Musik unter anderem von einem guten Buddy von mir, Helmut Zerlett, muss hier natürlich erwähnt werden. Insofern eine wirklich lange Karriere und diese aber kurz mal unterbrochen von einer Tat, die Ingrid van Bergen begangen hat. Was ist es gewesen, Lydia? Eifersucht?
Es ist sehr viel komplexer als das und genau die Hintergründe dieser Tat möchten wir heute versuchen, näher zu beleuchten.
Ganz genau. Und dazu muss man natürlich auch die Entstehungsgeschichte, die Lebensgeschichte von Ingrid van Bergen beleuchten. Die ist aufgewachsen im Krieg damals. Das hat sicherlich eine Auswirkung auf ihr Leben gehabt. Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Sie hat ihren Lebensgefährten erschossen. Ist dazu zu 7 Jahren wegen Totschlag verurteilt worden, kam nach 5 Jahren wieder raus, hat danach wieder ihre Karriere quasi aufgreifen können. Sehr, sehr interessant. Und sie war immer so quasi die gut aussehende, kühle Blonde mit der rauen Stimme. Mhm. Und wie es zu der kühlen Blonde mit der rauen Stimme gekommen ist, das erzählen wir euch jetzt.
Ingrid van Bergen wurde am 15. Juni 1931 in Danzig geboren, wobei als Ingrid van Bergen dort geboren wurde, gehörte Danzig noch zu Deutschland. Und sie ist in einem Dorf aufgewachsen. Das war so ein echt kleines Dörfchen mit ungefähr 300 Menschen, die dort lebten. Und es gab weder eine Kirche noch einen Arzt, also sehr, sehr klein. Ihr Vater war dort Dorfschullehrer. Und ich habe dadurch, dass ich unter anderem auch ihre Biografie intensiv als Vorbereitung hier durchgelesen habe und auch Interviews mit ihr viele gesehen habe, so einen gewissen Eindruck davon, dass sie diese ersten Jahre ihrer Kindheit dort als sehr glücklich, sehr idyllisch wahrgenommen hat und das dann ein sehr großer Kontrast war zu späteren Ereignissen in ihrem Leben. Ihre Familie war offenbar sehr glücklich. Die Eltern waren glücklich verheiratet, wobei der Vater wohl nicht ganz so zufrieden war mit seinem Job als Dorfschullehrer. Man muss sich vorstellen, dass da also Kinder, die 8 unterschiedliche Klassen eigentlich Stufen besuchten, in einem Raum gleichzeitig unterrichtet werden mussten. Das waren natürlich durchaus schwierige Bedingungen. Und der Vater hat wohl seinen eigenen Kindern immer ganz stark davon abgeraten, mal beruflich in seine Fußstapfen zu treten. Er hatte wohl diese Stelle angenommen aus familiären Gründen, war wohl eigentlich noch dabei zu studieren, musste das Studium dann aber aufgeben und dann hat er diese Stelle eben angenommen. Trotzdem war das aber eine schöne Möglichkeit für die Kinder aufzuwachsen in einer eben sehr idyllischen ländlichen Umgebung, wo sie viel draußen gespielt haben. Und die Familie hielt auch gut zusammen und der Vater hatte auch einige Hobbys, die vielleicht auch so ein bisschen schon richtungsweisend sind, auch für das, was Ingrid van Bergen später gemacht hat. Also er hat nicht nur zum Beispiel auch eine eigene Familienzeitschrift herausgegeben, also war da auch kreativ tätig, sondern er hat auch Geige gespielt und Theaterabende veranstaltet. Also auch ein sehr künstlerisch und intellektuell aktiver, begabter Mensch.
Abgefahren. Jo. Ja, aber das ist schon bezeichnet, dass du natürlich so Anfang der 30er Jahre, also wenn du da schon sowas mit bescheidenen Mitteln, sag ich mal was, machst und dann quasi deine Tochter zu so einem wirklichen, eigentlichen Weltstar, der aus Deutschland heraus agiert, heranwächst. Das ist ja Wahnsinn.
Genau, also von daher wurde sie wohl auch gefördert und sie beschreibt im Prinzip, dass diese sehr schöne Kindheit dann direkt dadurch abrupt schon mal stark negativ beeinflusst wurde, dass eben dann der Vater in den Krieg eingezogen wurde.
So, das ist natürlich immer ein Ereignis, sage ich mal. Da kannst du wie auch immer aufwachsen. Heftig.
Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, als er eingezogen wurde 1939, hatte die Familie 3 Kinder. Die Ingrid van Bergen war das mittlere Kind. Und natürlich hatte die Familie auch erstmal Angst, weil die Frage war natürlich, würde er nun auch heil wieder zurückkommen aus diesem Kriegseinsatz. Dann hat er erstmal einen Einsatz im Polenfeldzug überlebt und dafür das Eiserne Kreuz, eine Kriegsauszeichnung, erhalten. Aber er erhielt auch eine Beförderung zum Oberleutnant. Und dann wurde er auch in den Frankreich-Feldzug geschickt, kehrte auch da zurück. Man kann sich natürlich vorstellen, dass so eine Familie natürlich immer bangt und hofft, dass sie überhaupt den Vater wiedersehen. Und dann ist die Mutter noch einmal schwanger geworden. Und jetzt muss man sich vorstellen, 4 Wochen nachdem also dieses 4. Kind geboren wurde, kam der Vater jetzt eben doch zu Tode. Und zwar am ersten Tag des Russlandfeldzugs im Juni 1941, da wurde ihm von Scharfschützen, als er versuchte, die Grenze zu übertreten, in den Kopf geschossen.
Ja, es war für Ingrid van Bergen natürlich eine Katastrophe. Sie war zu diesem Zeitpunkt 10 Jahre alt und für sie brach natürlich ihre heile Welt jetzt komplett zusammen, obwohl sie schon irgendwie mitbekommen haben musste, dass jetzt natürlich Krieg ist, dass die Umstände anders sind und dass sich natürlich auch ihr Leben verändert.
Dieser Einschnitt und auch der Verlust des Vaters, den sie auch sehr, sehr geliebt hat, das hat sie auch wirklich sehr lebhaft geschildert, dass sie sich so intensiv noch an ihn erinnern konnte, obwohl sie ja 10 Jahre alt war, als er dann gestorben ist. Das hat so nachhaltig offenbar etwas in ihr bewirkt, dass sie auch geschrieben hat, dass sie durch den Tod des Vaters eine überzeugte Pazifistin geworden sei. Und jede Art von Menschen, die Krieg befürworten würden, seien ihr seitdem zuwider.
Ja, gut, der Tod des Vaters bedeutete natürlich auch, dass sie sich das Leben jetzt natürlich so nicht mehr leisten konnten. Das heißt, sie mussten das Haus räumen, was dann dem Staat gehörte quasi. Und dann ist die Mutter mit den vier Kindern zu den Großeltern ins Ostseebad Sopot, also heutige Sopot, gezogen quasi. Und dort hat die Ingrid das Gymnasium besucht und kam quasi in der Hitlerjugend als sogenanntes Jungmädchen in die Spielschar. Also da konnte sie ihre ersten Schauspielerfahrungen quasi tatsächlich sammeln.
Genau, und sie konnte dann auch noch als Komparsin zusätzlich im kleinen Stadttheater auftreten. Also sie hat beschrieben, dass das Theaterspielen da schon großen Spaß gemacht hat. Und der Krieg, der spitzte sich aber natürlich weiter zu und das ist dann auch immer deutlicher geworden für das alltägliche Leben der Familie. Gegen Ende des Krieges kamen immer mehr Flüchtlinge aus Ostpreußen, dann auch dort vorbei, wo eben die Familie gerade lebte, sind teilweise auch bei denen untergekommen und haben halt schreckliche Dinge berichtet. Und das war so der erste Anklang dessen, was sie dann in der nächsten Zeit auch selbst erleben würde. Also von krasser Gewalt und Hungersnöten und eben vielen Menschen, die halt zu Tode kamen und bereits die Geschichten haben der Familie Angst gemacht. Und im Winter 1944/45 wurde es dann so richtig schlimm, wie sie dann schrieb. Wegen der zahlreichen Angriffe musste dann die Familie auch sehr viel Zeit im Keller leben. Und Ingrid van Bergen erinnerte sich dann in ihrer Biografie auch daran, als sie zum Beispiel schrieb, für uns Kinder beginnen die Erwachsenen mit ihren Durchhalteparolen fragwürdig zu werden, da der Krieg ganz offensichtlich klar verloren ist.
Heftig, das wussten die da also auch schon. Ja. Jeder wusste, das ist ein totes Pferd.
Ja. Und die Familie hatte große Angst natürlich und hat dann erstmal die Paradeuniform des toten Vaters mit einem Exemplar von Hitlers Buch Mein Kampf im Garten vergraben, damit das bloß nicht bei denen gefunden wird. Und dazu, finde ich, hat Ingrid van Bergen auch sehr deutliche Worte gefunden in ihrer Biografie, als sie schrieb, Mein Kampf, dass wohl ganz offensichtlich kein einziger Deutscher mit einem Funken Verstand vor der Machtergreifung gelesen haben kann. So, also sie hat schon verstanden, dass diese ganze Nazi-Ideologie, dass die einfach der absolute menschenverachtende Wahnsinn war. Das hat sie später auch häufig eben so benannt. Und ja, nun war die Familie aber zunehmend damit beschäftigt zu schauen, wie sie überhaupt überleben konnten, weil es wurde deutlich, dass sie nicht da bleiben können. Und sie versuchten einige Male zu fliehen, aber das misslang immer wieder. Und letztendlich hat sich dann ihre Mutter mit ihren ja nun vier Kindern mit dem Rest ihrer eigenen Familie zusammengetan. Und die sind dann in eine Stadt namens Oliva. Dort hatte ihre Schwester mit ihrem Mann zusammen eine Gärtnerei. Jetzt muss man sich vorstellen, da sind also zusammengekommen Ingrid van Bergens Mutter und die vier Kinder von ihr mit ihren beiden Schwestern, die jeweils auch vier Kinder hatten, und den Großeltern. Und da ist dann auch noch eine Granate ins Haus eingeschlagen, bei der ein Hausmädchen getötet wurde und einem anderen Hausmädchen der Arm abgerissen wurde.
Das hat alles die kleine Ingrid quasi mitbekommen.
Das muss man sich mal vorstellen. Genau. Also um zu verdeutlichen, was dieses Kind ab da schon alles gesehen hat und erlebt hat. Und sie war ja eines von wahnsinnig vielen Kindern, die all das erlebt haben. Und das sollten wir kurz vielleicht erwähnen, dass nämlich sehr, sehr, sehr viele Menschen natürlich durch den Krieg auch traumatisiert wurden und das dann auch in den folgenden Jahren und beim Leben nach dem Krieg großteils verschwiegen wurde.
Nach einigen gescheiterten Versuchen zu flüchten, haben sie es dann tatsächlich aber dann nochmal probiert und sind dann mit so einem klapprigen Pferdefuhrwerk, wie sie es hier genannt hat im Buch, geflohen. Und der Ehemann der Schwester, der musste dann noch da bleiben quasi und der wurde dann später von einem russischen Soldaten totgeschlagen. Also alles dramatisch. Viel, viel Tod wirklich mit eigenen Augen gesehen. Und sie hat eigentlich noch diese ganzen Eindrücke von damals, also die Schreie von verletzten und sterbenden Menschen und Tieren, hat sie immer noch im Kopf.
Ja.
Ein weiteres Zitat von ihr ist, es brennt überall, Häuserwände stürzen, krachen zusammen. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, also als junger Mensch, also katastrophal. Und die wirklich verzweifelte Familie war wirklich während der Flucht in ständiger Lebensgefahr, hatten natürlich nichts zu essen und haben dann in den Wäldern geschlafen. Das war dann tatsächlich noch eine ganz, ganz knappe Aktion, wo dann Ingrid van Bergens Mutter tatsächlich verhindert hat, dass der 15-jährige Sohn, also ihr Bruder quasi, noch in den sogenannten Volkssturm eingezogen wurde. Ja, der Familie ging es sehr schlimm und so hat dann die 13-jährige Ingrid van Bergen beschlossen, mit ihrer jüngeren Cousine zu einer nahegelegenen Kompanie zu gehen und um Essen zu bitten.
Und wenn man jetzt Informationen aus Interviews mit der Schilderung in ihrer Biografie, die sie 1994 veröffentlicht hat, zusammentut, dann scheint es mir, als sei wohl an dieser Stelle ihres Lebens wohl eine Vergewaltigung an ihr begangen worden. Ich muss dazu sagen, in dem Buch hat sie beschrieben, dass sie dieser knapp entkommen sei. Und in späteren eben Interviews sagt sie ganz klar, dass sie eben mit 13 vergewaltigt wurde.
Naja, wie heftig. Also, dass du auch so dich quasi als Kind quasi zurückhalten musst. Ne, und da nicht irgendwie in so eine schützende, in die schützenden Arme deiner Mutter quasi dich fallen lassen kannst und so. Also das ist schon wirklich heftig. Also sie hat andauernd Leute sterben sehen, die hat wirklich, ihr Großvater wurde später noch von Soldaten erschlagen und so weiter und so fort. Also ist schon wirklich heftig und es gibt ein weiteres Zitat und sowas kennt man, wenn man Titanic gesehen hat, den Film, wo dann irgendwie erwachsene Männer, irgendwelche Frauen und Kinder von Bord stoßen, um dann selber aufs Boot zu kommen. Die schreibt hier, zum ersten Mal werde ich mit der Feigheit und der Rücksichtslosigkeit von Männern konfrontiert. Wenn es um einen besseren Platz geht, stoßen sie brutal Frauen, Kinder und Greise beiseite.
Da ging es nämlich darum, dass sie dann im April 1945 noch versucht haben, auf ein sehr, sehr großes Schiff zu gelangen, nämlich die Moltkefels Bremen. Und auf dieses Schiff haben also wahnsinnig viele Menschen versucht, sich wirklich zu retten.
Das waren Tausende von Menschen, ja.
Da beschreibt sie also, wie sie zum Beispiel sieht, wie eine Frau versucht, hochgezogen zu werden und dann abstürzt und dann zerschellt unten liegen bleibt. Und es ist also unbeschreiblich, wie viele Menschen sie auf wie viele Arten wirklich hat sterben sehen. Das ist sicherlich sehr gravierend. Und dann sind sie auf dieses Schiff gelangt mit ihrer Mutter, mit also auch den jüngsten Kindern dabei. Und dann hat sie erklärt, auf dem Schiff waren etwa, laut ihrer Biografie, 2700 Flüchtlinge, 1000 Verwundete, 300 Soldaten, das Schiff völlig überfüllt. Die Leute also alle in absoluter Todesangst im Versuch, nur irgendwie sich und ihre engsten Angehörigen irgendwie zu retten. Und dann wurde das Schiff von sowjetischen Bomben angegriffen und es gab einen Brand im Maschinenraum und das Schiff sank und sie ist mit ihrer Familie nur ganz knapp dem Tod entronnen und da sind ungefähr 500 Menschen wirklich dann auch bei dieser eben Bombardierung des Schiffes und an den Folgen dessen gestorben.
Die Familie hat aber nicht aufgegeben, also die Mutter natürlich erst recht nicht, weil sie natürlich ihre Kinder auch da beschützen wollte und haben sich dann weiteres Mal entschlossen, einen neuen Fluchtversuch zu starten und wollten nach Lübeck fahren mit diesem Schiff, sind aber in Kopenhagen gelandet, weil die deutschen Häfen natürlich wegen der ganzen havarierten Schiffe einfach blockiert waren, da konnte man nicht mehr anlegen und waren dann tatsächlich am 8. Mai 1945 in einem Auffanglager in Skagen und waren Flüchtlinge.
Ja. Und mehr als 3 Jahre lang lebte jetzt die Familie dort in diesem dänischen Auffanglager. Darüber hat die Ingrid van Bergen später gesagt, man habe immerhin, als die Dänen das Lager dann am 8. Mai 1945 übernommen haben, auch die Menschen dort vernünftig versorgt, also mit Nahrungsmitteln und mit medizinischen Versorgungsmaßnahmen und die Kinder hätten auch eine Schule besuchen dürfen.
Ja, wie gesagt, da haben sie relativ zumindest so eine ganz gute Basisversorgung erfahren und haben sich dann tatsächlich 1948, also ein paar Jahre nach Kriegsende quasi, entschlossen, dass sie nochmal weiter wandern wollen und sind dann quasi in Reutling angekommen, in Baden-Württemberg.
Ja, das war auch interessant, dass die Familie dann beschlossen hat, man muss jetzt irgendwo hinziehen und die haben ernsthaft eine Stecknadel genommen und mit geschlossenen Augen gegen eine Landkarte geworfen und gesagt, okay, ist auf der französischen Besatzungszone gelandet, da ziehen wir jetzt hin. Weil die wussten, sie müssen jetzt irgendwo neu anfangen. So. Und dementsprechend haben sie irgendwie versucht, das Beste draus zu machen und wurden dort von einer ortsansässigen Familie auch aufgenommen und durften dann die nächsten Jahre in einer Wohnküche, die sich in einem ausgebauten Dachstuhl befand, dort eben wohnen.
In Reutlingen hat dann die Mutter der Ingrid van Bergen und ihrem Bruder ermöglicht, das Abitur zu machen, was eine schöne Sache war. Aber vergesst nicht, sie waren Flüchtlinge. Sie haben ein neues Leben angefangen und kommt uns das irgendwie bekannt vor. Also ein Thema, was es immer noch gibt, was es immer geben wird tatsächlich.
Ja.
Und die wurden hier tatsächlich angefeindet. Und es gibt hier ein Zitat, die sollen doch arbeiten gehen, das Flüchtlingspack.
Da merkt man auch, wie viel Anfeindungen und Hass auch diesen Menschen entgegengebracht wurde damals. Und sie hat auch beschrieben, die Ingrid van Bergen, dass sie halt sehr isoliert geblieben sind. Und sie hat zum Beispiel dazu gesagt, in unseren Schulklassen sind wir die einzigen Flüchtlinge. Und wir sind wohl auch die einzigen, die über kein Taschengeld verfügen und sich überhaupt kein noch so kleines Vergnügen gönnen.
Hm.
Aber der Hauptgrund ist wohl, dass wir in diesen wichtigen Jahren auf einer völlig unterschiedlichen Erlebnisbasis aufbauen. Die anderen haben den Krieg ja relativ behütet und unbeschadet überstanden.
Hm.
Also stell dir vor, du bist da an einem Ort, wo die anderen Leute sagen, ey, ihr seid Flüchtlinge, geht mal arbeiten, warum geht ihr überhaupt noch zur Schule und macht höhere Bildung? Ihr liegt uns hier auf der Tasche, das war im Prinzip die Implikation. Und dann merkst du halt auch noch, dass du traumatisiert bist, das würde ich so interpretieren, dass sie das ausdrückt. Und du kannst natürlich mit keinem drüber reden, weil die Leute eben nach dem Krieg einfach versucht haben, so zu tun, als wäre nie was gewesen. Sicherlich eine sehr schwierige Situation, um dann für sich einen Platz in dieser Gesellschaft zu finden. Dann hat die Ingrid van Bergen nach 2 Jahren in Reutlingen 1950 das Abitur gemacht. Nach dem Abitur hat sie sich dann einen Job gesucht. Ihr Ziel war schon, Schauspielerin zu werden, aber sie musste erstmal Geld verdienen, um sich dann auch eine Ausbildung an einer Schauspielschule überhaupt irgendwie dann später leisten zu können. Und währenddessen hat sie dann einen jungen Mann kennengelernt, der war wohl der Sohn eines Bürgermeisters und der wollte sie auch bald heiraten. Man muss dazu sagen, das waren Zeiten, in denen Menschen sehr schnell dazu neigten zu heiraten. So,
genau, sehr, sehr früh, ne? Genau.
Ja, ganz schnell heiraten und Familie gründen, das war jetzt nicht so ungewöhnlich, aber ich finde schon auch interessant, dass das leider das erste Erlebnis von vielen war, in denen sie in einer Beziehung eben sehr, sehr enttäuscht wurde. Das ist wichtig für ihre weiteren eben Entwicklungen.
Also sie wurde betrogen, ne?
Ja, und das war auch krass. Sie hat später nämlich gesagt, dass die Ex-Freundin dieses Verlobten sie kontaktiert hat und ihr einfach ganz klar gemacht hat, dass diese Ex-Freundin weiter mit dem Verlobten was hat.
Heftig.
Das hat ihr sehr wehgetan.
Was ich ganz bezeichnend finde, ist natürlich auch also die Lebensenergie und diese kreative Energie und auch diesen Drang in ihr, weil sie natürlich diese ganze, also ich weiß nicht, wie oft die umgezogen sind, die ganze Flucht, das ganze Leid, was sie gesehen hat. Und trotzdem hat sie gesagt, weißt du was, ich tue mir den Kram hier nicht an. Ich fahre jetzt weiter nach Hamburg. Ich will meinen Wunsch verwirklichen und will irgendwie gucken, dass ich da irgendwie an einer coolen, also heißt heute Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, dass man sich da irgendwie zumindest eine Ausbildung irgendwie gönnt zur Schauspielerin und Sängerin. Das wollte sie machen. Und ist tatsächlich nach Hamburg gedüst. In Hamburg hat sie dann ihr erstes eigenes Geld verdient. Das nannte man damals Taxi Girl. Also sie hat dann irgendwie gegen Bezahlung mit Männern getanzt oder hat dann mit ihnen am Kneipentisch gesprochen oder war einfach nur eine nette Begleitung und hat immer betont, dass sie niemals Sexarbeiterin gewesen sei.
Tatsächlich war das häufiger Thema. Ich habe das auch gesehen in Interviews von ihr, spannenderweise, weil, was soll denn ein Taxi Girl sein, wurde gefragt. Und die Erklärung fand ich ziemlich interessant von ihr, dass sie gesagt hat, naja, so wie ein Taxi halt auch die Uhr mitlaufen hat, wenn du jemanden beförderst.
Genau.
So wurde dort für bestimmte Zeiteinheiten, nämlich für eben Liedeinheiten, sozusagen die Zeit vermietet. Und die Männer durften entweder 3 Lieder lang tanzen, die gespielt wurden, oder sich mit ihr unterhalten. Und das war eben so eine Begleitung, damit die sich nicht so allein fühlten. Sie hat auch intensiv erklärt, dass sie natürlich immer wieder dort auch Männer angetroffen hat, die versucht haben, sich in irgendeiner Form sexuell übergriffig zu verhalten. Und sie hat aber auch immer wieder betont, dass sie da auch sehr durchsetzungsstark auftreten musste, um denen ganz klar zu sagen, also nee, hier tanzen und reden, okay, aber nichts anderes.
Hierbei kann man natürlich auch sagen, dass natürlich dieses Image und vielleicht auch ihr wirklich tolles Aussehen, aber dieses etwas kühle, unnahbare, aber schon sehr erotische, was sie auch rübergebracht hat irgendwie, es hat ihr halt immer nachgehangen. Und sie hat natürlich irgendwie auch später versucht, irgendwie auch ernste Rollen zu spielen und wirklich auch als emanzipierte Frau. Und es war nicht immer einfach. Und später gab es dann auch Filme, die sie gemacht hat, das Kunstseidene Mädchen, Erotikon, Karussell der Leidenschaften, Jungfrau aus zweiter Hand und so weiter und so fort. Also es gab immer irgendwie Filme, die waren dann immer so ein bisschen halb erotisch oder welche Erotikkomödien oder wie auch immer. Und das war eigentlich, also klar hat sie es gemacht und hat auch gut gemacht, aber das ist natürlich auch so eine Sache, das hing ihr immer irgendwie nach. Und trotzdem hat sie tatsächlich dann auch 1953 das politische Kabarett Die kleinen Fische mitbegründet. Das war eine tolle Sache. Und dann hat sie auch noch bei den legendären Berliner Stachelschweinen Engagement bekommen. Also man merkte schon, okay, da steckt mehr in dieser Frau.
Sie war gebildet, sie war auch sehr bildungsinteressiert. Und das sieht man sehr deutlich, wenn man ihr Buch liest oder ihre Interviews sich eben anhört. Insofern finde ich sehr gut, dass sie beispielsweise mit politischem Kabarett oder ähnlichem auch gezeigt hat, ja, wie klug und wie vielseitig sie auch war. Es ist auch bedauerlich, dass sie auch im weiteren Verlauf ihres Lebens sehr stark auf dieses Aussehen und diese sexualisierten Rollen wirklich, ja, beschränkt wurde häufig, leider.
Und man muss auch sagen, eigentlich in Zeit ist das relativ kurz gewesen und auch wirklich so, also ich finde das beachtlich tatsächlich. Also es ist jetzt, wir reden darüber, sie ist jetzt Anfang 20.
Ja.
Und ist dann irgendwie 1950 nach Hamburg gekommen, hat da ihre Ausbildung angefangen, hat halt gejobbt und gemacht, hat sich da immer weiter natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut und 1954 ist sie tatsächlich entdeckt worden, hat dann 54 tatsächlich den ersten Film gemacht. Ne, das war wirklich auch mit O.W. Fischer, also ein großer österreichischer Schauspieler. Und dann ging es quasi auch wirklich los. Also wenn man sich die Filmografie hier mal anguckt von Ingrid van Bergen, die hat richtig, richtig viel gearbeitet, das muss man sagen. Und 1959 zum Beispiel hat sie neben Zara Leander gespielt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr größter Erfolg dann war tatsächlich 1959 Rosen für den Staatsanwalt. Das war so eine Satire über die Justizstruktur in der Adenauerzeit eigentlich. Und das hat sie super gemacht mit Walter Giller auch. Und das war eigentlich ihr größter Erfolg. Also auch das, wo sie ihre besten Kritiken für bekommen hat. Ne?
Sie hat auch gesagt, dass sie das cool fand, dass sie in dieser Rolle als Lissy Fleming, dass sie in dieser Rolle in dem Film eine selbstbewusste und intelligente Frau gespielt hat.
Ja, genau.
Das, was sie ja sein wollte. Und sie war ja eine selbstbewusste, intelligente Frau im echten Leben. Und sie wollte nicht in den Rollen auf etwas reduziert werden, wie eben zum Beispiel das Sexsymbol sozusagen. Aber leider war das in der Zeit so, dass trotz dieser sehr guten Rolle, für die sie tolle Kritiken bekommen hat, dass sie ja trotzdem dann weiter mehr so getypecastet wurde.
Also um es kurz zu machen, sie wurde zu einer der bekanntesten deutschsprachigen Filmschauspielerinnen und hat neben natürlich diesen ganzen nationalen Helden, unter anderem auch mit Klaus Kinski übrigens, aber auch mit Kirk Douglas gespielt, mit Christopher Lee, ihr wisst Bescheid, der Obervampir. Und ihr Markenzeichen war natürlich ihre rauchige Stimme. Und daher wurde sie leider dann auch in eine sehr, sehr stereotype Frauenrolle besetzt.
Genau, denn eigentlich wäre sie halt gerne häufiger als emanzipierte und intelligente Figur auch aufgetreten, weil sie ja im echten Leben eine selbstbestimmte Powerfrau war und nicht die Chance bekommen hat, das auch darzustellen, auch als ein Role Model, weil man diese Art von Frauen nicht sehen wollte damals. Also man kann sich vielleicht als junger Mensch, wenn man diese Sendung hört, gar nicht so richtig vorstellen, wie anders damals die Zeit war und wie wirklich der Druck auf Frauen war, in diese schrecklich stereotype Rolle auch sich begeben zu müssen, gesellschaftlich.
Also Ingrid van Bergen ist sehr, sehr determiniert gewesen. Und wir müssen es nochmal wiederholen, deswegen auch diese wirklich ausführliche Information für euch über die ganzen Kriegszeiten, dann wie gesagt, wie sie ihre Karriere gestartet hat, ne? Wie sie da wirklich rein investiert hat, irgendwie mit Zeit und mit Arbeit. Das ist wirklich beachtenswert, muss man wirklich sagen.
Und in ihrem Privatleben, da war es halt nicht ganz so einfach. Sie war bis 1975 dreimal verheiratet gewesen. Die Ehen sind aus unterschiedlichen Gründen gescheitert. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt, also mit 43, zwei Töchter und hatte bereits einige enttäuschende Erfahrungen mit Männern hinter sich.
Mhm.
Also nach dem gesamten Informationsmaterial, das ich in der Vorbereitung zur Sendung eben wirklich gelesen und gehört und gesehen habe, habe ich den Eindruck, dass immer und immer wieder sie die Erfahrung gemacht hat, dass eben zum Beispiel Männer untreu waren. Das war auch eine Zeit, wo man, das muss man auch so erklären, durchaus offensichtlich gesellschaftlich der Meinung war, Männer müssten nicht treu sein, Frauen müssten aber auf jeden Fall nicht nur treu sein, sondern im Prinzip nur Sex haben, um Kinder zu bekommen. Das war wirklich die Haltung damals. Und sie hat sehr oft die Erfahrung gemacht, dass halt Männer entweder fremdgegangen sind oder sie finanziell ausbeuten wollten aufgrund ihres Erfolges. Und man muss auch in der damaligen Zeit eine Sache berücksichtigen. In der damaligen Zeit, als Mann mit einer wirklich erfolgreichen Frau zusammen zu sein, war nicht unbedingt nur ein Vorteil. Weil Männer sollten ja in der damals stereotypen Wahrnehmung sollten ja die sein, die das Geld nach Hause bringen, die dominant sind. So, das heißt, auch das könnte ein weiterer Aspekt gewesen sein, der also es nicht gerade einfach gemacht hat, eine stabile Partnerschaft mit einer verlässlichen, auch zu einer guten Bindung bereiten Person zu finden.
Definitiv. Dazu muss man natürlich sagen, wenn man Ingrid van Bergens Lebensgeschichte kennt, hat man es mit einer sehr, sehr starken Frau zu tun. Das musst du als Mann aber auch handeln können.
Jetzt ist sie also 43 Jahre alt. Sie hat auch gerade wieder eine enttäuschte Beziehung hinter sich. Und da erfährt jetzt Klaus Knaatz, dass eben Ingrid van Bergen gerade Single ist. So erscheint es zumindest, weil sie hat dann auch später geschildert, dass die beiden eine gemeinsame Freundin hatten und der Klaus Knaatz über diese auf die Idee gekommen sei, die Ingrid van Bergen bewusst kennenlernen zu wollen.
Ah, okay, da hat sie quasi gestalkt, will ich nicht sagen, aber der hat schon gesagt, okay, ich gehe da mal selber ran.
Ganz nüchtern von außen betrachtet, da ist ein Mann, der kennt diese Frau überhaupt nicht persönlich. Der weiß, das ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die steht in der Öffentlichkeit, die hat viel Kohle. Und der sagt im Prinzip zu der gemeinsamen Freundin, dass er sie kennenlernen will. Da frage ich mich natürlich, interessiert er sich jetzt für ihren guten Charakter, den er noch gar nicht kennt, oder interessiert er sich vielleicht für andere Dinge?
Man muss dazu sagen, dass es mittlerweile lebt ja auch Ingrid van Bergen in München. Und die Schickeria der 70er, 80er in München war sehr, sehr besonders. Das war so klein Hollywood irgendwie und das war schon eine ganz bunte und wilde Zeit quasi. Und Ingrid van Bergen hat irgendwann gesagt, mir reicht das alles, ich ziehe es aufs Land, habe da meinen kleinen Hof. Und beruhigt mich mal so ein bisschen und will mich da wirklich irgendwie, wie du gerade gesagt hast, ich brauche jetzt erstmal keine Männer und kein gar nichts. Und der Klaus Knaatz, der hat jetzt gesagt, ne, ich fahre da jetzt mal raus.
Voll. Und er stellt sich vor als Immobilienmakler und er hat auch zu der gemeinsamen Freundin dann wohl gesagt, dass er eben jetzt mal eine, Zitat, richtige Frau wolle. Also er war nämlich, das muss man an dieser Stelle erwähnen, 12 Jahre jünger als Ingrid van Bergen.
Und verheiratet?
Und verheiratet. Wobei ich an dieser Stelle sagen möchte, ein Mann, der zur damaligen Zeit und vielleicht auch in der heutigen Zeit eine 12 Jahre jüngere Partnerin hat, das würde vermutlich wenige interessieren. Aber eine Frau, die einen 12 Jahre jüngeren Partner hat, das war damals schon ganz ungewöhnlich und darüber wurde auch gelästert. Das wird halt sehr auffällig bei Frauen anders wahrgenommen als bei Männern. Und er hat aber im Prinzip dieser gemeinsamen Freundin wohl auch mitgeteilt, das hat die Ingrid van Bergen erfahren, dass er aber jetzt eben gerade nicht eine junge Frau suche, sondern eine Frau, die er als eine richtige Frau bezeichne. Somit hat er dann direkt auch signalisiert, dass er möglicherweise auch attraktiv finde, dass sie älter sei und dass sie im Leben stehe. Und dass das vielleicht etwas ist, was er von außen betrachtet, weil er kannte sie ja noch gar nicht persönlich, irgendwie interessant an ihr fand. So wurde es der Freundin vermittelt.
Könnte natürlich aber auch sein, dass man sagt, ey, Ingrid van Bergen, bekannter Filmstar, sicherlich auch finanziell attraktiv.
Genau, und ich würde an dieser Stelle sagen, also wenn irgend so ein wildfremder Typ hier zu einer sehr prominenten Frau
rausfährt
und die überhaupt nicht kennt und proaktiv vorher schon ankündigt, mit ihr eine Beziehung haben zu wollen, dann sollte man vielleicht, wenn man ganz rational überlegt, immer darüber nachdenken, ob da nicht vielleicht auch finanzielle Interessen im Spiel sein könnten. Aber der hat sich auch ins Zeug gelegt, ihr zu verdeutlichen, dass er gar keinen Anlass habe, finanzielle Interessen zu haben. Nach allem, was ich an Informationen zur Verfügung habe, macht es schon stark den Eindruck, dass Klaus Knaatz ein hochmanipulativer Mensch war. Aber zunächst einmal muss ich sagen, zum Thema absolute Dreistigkeit. Ich war echt erstaunt, als ich das recherchiert habe, wie das echt abgelaufen ist. Der hat dann in dem Gespräch mit ihr auf diesem Reiterhof sofort angemerkt, weil sie gemeint hat, sie müsste ja jetzt abends auch Theater spielen am heutigen Abend. Und dann hat er das Gespräch darauf gelenkt, dass ja ihre jüngste Tochter, dass die dann ja nur von ihrer älteren Schwester beaufsichtigt würde, also von der älteren Tochter von Ingrid van Bergen. Und dann hat er im Prinzip gesagt, ach, wäre doch viel besser, wenn das Kind irgendwo gut beaufsichtigt wird. Und er lebte mit seiner Ehefrau und seinen zwei kleinen Töchtern zusammen und hat jetzt ganz proaktiv gesagt, ja, das Kind könnte ja bei uns. Und ich habe auch zwei Töchter, die verstehen sich bestimmt super so, ja. Und dann hat er die echt überredet, dass sie also die kleine Tochter offenbar an dem Abend zu ihm gebracht hat.
Beim ersten Treffen, das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, das ist schon eine ziemlich dreiste, aber auch gute Masche, muss man sagen. Weil er weiß natürlich, ich habe hier mit einer prominenten Person zu tun. Mhm. Wenn ich da jetzt vorbeifahre, sage ich, guten Tag, ich bin der Klaus, willst du mit mir Kaffee trinken gehen? Mhm. Dann sagt die, auf Wiedersehen. Mhm. So, also er hat da schon so einen Plan gehabt, das muss man sagen. Ja. Wo sie wahrscheinlich schon überrascht und so ein bisschen auch, was passiert gerade, aber oh, interessant.
Genau.
Tatsächlich.
Ungewöhnlicher Move. Die gemeinsame Freundin hatte ihr auch nochmal gesagt, die würde für ihn bürgen, dass der auch wirklich zwei Kinder hat und alles gut ist da und so. Und gut, ihre Tochter hat wohl den Abend dort verbracht. Und dann ging es echt Schlag auf Schlag, muss ich sagen, was der jetzt ab hier durchgezogen hat. Denn er hat jetzt etwas gemacht, was man wirklich Lovebombing nennt. Und das ist eine Manipulationsstrategie, die eben darin besteht, dass man dem Gegenüber ein Übermaß an Aufmerksamkeit, Aufwertung und jede Art von positiven Emotionen entgegenbringt, die Person maximal aufwertet und versucht, bei ihr anzudocken. Das hat er so krass durchgezogen. Er hat ihr dann sofort am nächsten Tag erstmal schön einen Strauß roter Rosen geschickt, sie eingeladen in ein teures Münchner Restaurant. Dort ist er vorgefahren und wurde als Stammgast begrüßt und hat dann sofort dem Portier sofort die Autoschlüssel gegeben und der hat dann das Auto weggefahren. Da hat der Klaus Knarz ihm noch großzügig so einen Geldschein in die Hand gedrückt. Also so, er hat sich schon sehr als der superreiche
Mann von Welt präsentiert. Und ich meine, sowas imponiert wahrscheinlich auch, wenn man das gut macht und gut darstellt, imponiert sowas und verdreht einem vielleicht auch die Sinne.
Ja, besonders, muss ich ja sagen, war das echt clever, weil er dadurch ja wirklich impliziert hat, dass er ja nicht an ihrem Geld interessiert sein könne, weil er habe ja selber Geld. Wie wir dann später erfahren, war das aber in diesem Sinne nicht der Fall. Und hier hat er also ganz schön hochgestapelt so. Und er hat aber auch direkt dann im Gespräch mit ihr auch umfassend erklärt, inwiefern er aber auch jetzt offen für eine neue Beziehung sei. Weil wir erinnern uns, der hatte ja noch ihre Tochter zu sich nach Hause mitgenommen, wo seine Ehefrau mit seinen zwei Töchtern noch mit ihm zusammen lebte. Wie erklärt man das jetzt? Aber er, als jemand, der offensichtlich doch ganz geschickt in nicht ganz die Wahrheit sagen war, um es mal so zu sagen, er hat dann also ernsthaft Folgendes gesagt. Seine Ehefrau sei eine vermögende Gräfin. Deswegen sei es auch nicht ganz so einfach, sich von ihr scheiden zu lassen. Das wäre dann so ein bisschen unangenehm und schwierig so. Aber er habe sie ja auch nur geheiratet, weil das war eine Jugendsünde von ihm. Sie ist spontan schwanger geworden, er kannte sie gar nicht gut und eigentlich fühle er sich überhaupt nicht von ihr angezogen. Das sei also so eine Zweckehe geworden. Und dann hat er auch die ganze Zeit, muss man sagen, seine Ehefrau offenbar sehr negativ dargestellt. Hat also zum Beispiel gesagt, sie sei, Zitat aus dem Buch von Ingrid van Bergen, ein großes Kind, arbeitsunlustig und mit einem fatalen Hang zum Luxus. Wo ich dachte, naja, das beschreibt ihn ganz gut nach allen Informationen, die man über ihn auch im Rahmen des Prozesses und allen anderen Informationsquellen so findet. Und er hat dann aber im Prinzip gesagt, ja, weil er die Frau ja gar nicht aus Liebe geheiratet hat und die ganze Ehe von Anfang an deswegen eigentlich unglücklich war, sei er auch nie treu gewesen. Und die Frau habe das dann irgendwann akzeptiert und selber mit Affären angefangen. Und jetzt habe man nur so eine Zweckgemeinschaft. Man lebe nach außen zusammen, weil man hatte jetzt zwei Kinder und eine Ehe nach außen zu repräsentieren ist wichtig. Aber in Wirklichkeit seien die quasi emotional auf jeden Fall getrennt und sie hätten beide Affären gehabt und die Frau habe jetzt auch gerade aktuell einen anderen Lover, den sie liebt und von daher sei er also quasi emotional Single. Das war so die Story.
Also Ingrid ist ja quasi, ohne es zu wissen, einem Berufskollegen aufgesessen, einem Schauspieler.
Voll, das muss man sagen.
Das muss man wirklich sagen und er hat, wie man dann später auch rausgefunden hat, also er wirklich auf großem Fuß gelebt und hat den Dicken raushängen lassen und hat gesagt, hier guck mal, das Foto von dem Flugzeug, das ist übrigens meins und hier Cartier Uhr und hast du nicht gesehen, hat aber im Prinzip auf Pump gelebt. Er hat, glaube ich, der Bank eine Million geschuldet und das war alles tatsächlich eine Methode von ihm. Er hat aber so eine Struktur aufgebaut, wo er quasi mit dieser Art, die er da hatte oder mit dieser Geschichte, die er dann auch wahrscheinlich nicht nur Ingrid van Bergen, sondern auch Frauen vor ihr schon so dargeboten hat, im Prinzip Frauen ins Bett bekommen hat. Der hat dann so eine Einzimmerwohnung noch gehabt, die er dann wahrscheinlich für diese außerehelichen Aktivitäten extra angemietet hat mit einem ganz imposanten Ausblick.
Ja.
Und das war dann so sein Liebesnest.
Voll. Ich muss dazu sagen, als ich mich intensiver mit dieser ganzen Geschichte befasste, da musste ich ziemlich deutlich an eine Doku denken, nämlich der Tinder-Schwindler.
Ah, okay. Okay.
Der hat zumindest auch so ähnlich direkt zack Konzept. Ins teure Restaurant ja. und direkt ein cooler Privatjet und zu zeigen, er hat richtig Kohle und das war alles eben von anderen Frauen, die er ausgebeutet hatte. Hier schien das Prinzip so einige Parallelen aufzuweisen
das
zum
Prinzip,
Vorgehen.
Genau, die Parallelen sind da, man muss natürlich hier sagen, es war natürlich wirklich erstaunlich, wie er das alles inszenierte, weil beim Tinder-Schwindler, du kannst ja so viel über Social Media
ja.
steuern,
ja.
Ne, packst die richtigen Fotos bei dir ins Instagram und was auch immer. Mhm. Das hat der wirklich alles analog,
das stimmt.
analog konzipiert und durchgezogen.
Ja. Ja, genau, hat er. In dieser besagten Doku, an die ich denken musste, war es so, dass der Mann nicht nur Social Media genutzt hat, sondern die Frauen auch in gehobene Restaurants eingeladen hat und mit ihnen im Privatjet geflogen ist. So ähnlich lief das hier nämlich auch. Also erstmal alles bezahlen, einen auf mega reich machen, um zu verdeutlichen, er brauche ja gar kein Geld, obwohl rückblickend betrachtet alles deutlich darauf hinweist, dass er hier eigentlich von Anfang an wahrscheinlich stark die Absicht hatte, hier finanziell zu profitieren von Ingrid van Bergen. Also so ist der Eindruck definitiv. Mhm. Direkt in dieser Einzimmerwohnung mit dem wunderschönen Blick über München hat er sie dann auch mit romantischer Musik. Da lag also direkt eine Platte mit Liebessongs auf dem Plattenspieler.
Von Shirley Bassey.
Mhm. Hat er sie auch tatsächlich dann soweit
rumgekriegt.
Genau.
Und, aber es lief dann auch eine Zeit lang wirklich schön, muss man sagen. Also Ingrid van Bergen hat das wirklich toll wahrgenommen, hat gesagt, ich bin endlich mal wieder glücklich.
Ja.
Und das war emotional für sie natürlich auch eine schöne Zeit und intensiv.
Mhm.
Und hat dann wahrscheinlich aber auch so eine emotionale Abhängigkeit entwickelt dem Knarz gegenüber.
Ja.
Und das sind dann natürlich auch, dann fliegen sie nach Paris, irgendwie sind dann da Sacré-Cœur und schwören sich so ein ewiges Gelübde und wie auch immer. Und Knarz, der Fuchs, der sagt dann irgendwie bei dieser Geschichte, sagt er, das ist doch so eine emotionale Ehezeremonie quasi. Ist ja viel mehr wert, als in echt zu heiraten oder eine juristische Ehe einzugehen. Also
ja.
Was für ein Vogel. Ne?
Ich musste echt so ein bisschen denken, wow, also something's never change, weil genau diese Manipulationsstrategie, dass so Leute, die zum Beispiel keinen Bock auf eine juristische Ehe haben, dann dem Gegenüber sagen, hier, wir machen jetzt hier eine romantische Zeremonie irgendwo und dann ist das viel mehr wert, um davon abzulenken, dass sie nicht wirklich heiraten wollen. Das hat er genau so durchgezogen und die Strategie habe ich auch in anderen Fällen von manipulativen Leuten exactly so gesehen. Also sehr spannend. Also es war super intens und er hat ihr ganz stark verdeutlicht, sie sei die mega große Liebe und dieses Love-Bombing. Man muss sich vorstellen, du stehst in Paris in der echt wunderschönen Kirche Sacré-Cœur und da steht ihr beide, schaut euch an, schwört euch ewige Liebe, macht Kerzen an, küsst euch und sagt, das ist jetzt der Bund fürs Leben. Das ist unser Moment und der hat das so clever gemacht. Das ist echt, auch traurig rückblickend, weil ich glaube wirklich, dass sie da ganz schnell, ganz tief emotional gefangen war und dass er das genauso auch beabsichtigt hat, glaube ich.
Und irgendwann hat er wahrscheinlich gemerkt, dass er da ja auch auf fruchtbaren Boden stößt. Also er hat schon gemerkt, er hat da irgendwie auf so eine Goldmine ist er gestoßen.
Voll.
Und die eigentliche Goldmine, für die er sich natürlich interessiert hat, finanziellerweise sowieso, ist natürlich auch ihre Bekanntheit gewesen.
Ja, absolut.
Ja.
Also sie hat auch selber beschrieben, als sie das erste Mal mit ihm in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, also mit ihm an ihrer Seite bei einem Filmball, natürlich ganz viel Presse drumherum und so. Und da hat sie halt gesagt, beziehungsweise in ihrem Buch geschrieben, er genießt meine Prominenz. Dann hat sie aber auch geschrieben, ich genieße die neidischen Blicke der Frauen.
Ja, also es war schon so eine Symbiose, die da passiert ist. Ne?
Voll. Mhm. Ich wollte noch anmerken, dass der Klaus Knarz aber in Wirklichkeit sie auf gar keinen Fall heiraten wollte, weil er eben doch nicht zu verbindlich werden wollte. Das sah ich auch daran, dass an einer anderen Stelle beschrieben ist, wie sie dann später versucht hat, ihm zu sagen, aber wir sind doch quasi verheiratet, du bist doch quasi mein Mann. Dann hat er zum Beispiel sowas gesagt wie, was willst du? Sind wir etwa verheiratet? Also er hat das auch gegen sie gewendet, dass das in Wirklichkeit gar keine Ehe war. Das kam aber ja später. Das Lovebombing hat erstmal eine ganze Weile angehalten.
Das hat erstmal gut funktioniert, ja. Ne? Genau, genau.
Und er hat auch interessanterweise selber dann auch gesagt, dass er ja so froh sei, dass sie so viel besitze. Also Zitat, eine komplette Wohnungseinrichtung, Pelze, Schmuck, einen Porsche. Das erspare ihm eine Menge Kosten, meinte er. Hat sie in ihrem Buch geschrieben. Oh Mann, ey. Da gab es also auf jeden Fall Red Flags. Also immer mehr und auch relativ schnell schon. Das hat sie später auch reflektiert, dass sie also auch relativ früh schon gemerkt hat, dass er nicht so ganz die Wahrheit sagt.
Mhm.
Aber das Problem ist, dass Menschen eben dem Bestätigungsfehler unterliegen. Also wenn ein anderer Mensch ganz wichtig wird, dann möchte man auch nicht glauben, dass der andere Mensch vielleicht jetzt einen...
Das ist so ein englischer Ausdruck für Bias.
Confirmation Bias.
Ja, Confirmation Bias, ganz genau. Ja.
Genau, das ist nämlich der Bestätigungsfehler. Ganz genau. Und umso wichtiger eine Annahme für uns Menschen ist, desto stärker werden wir alle Informationen so unwillkürlich auch wahrnehmen und gewichten in unserer Wahrnehmung, dass es passt.
Ganz genau, dass es wirklich passt. Und obwohl sie ja früher auch schon ausgebeutet worden war, materiell. Ja. Und so hat sie gesagt, du, das Gefühl ist einfach das zu schön.
Ja.
Das passt schon.
Und hier eine Takeaway-Message. Auch heutzutage nutzen Menschen, die in betrügerischen Absichten sich bereichern wollen, teilweise Verliebtheit, Love-Scamming im Internet, wo man Menschen also im Internet begegnen könnte, die dann vermeintlich eine Liebesbeziehung aufbauen. Das funktioniert sogar komplett ohne persönlichen Kontakt. Und echt viele Menschen werden Opfer dieser Masche. Und das funktioniert genauso, dass nämlich diese emotionale Abhängigkeit erzeugt wird und das Gegenüber nicht mehr kritisch denkt. Und genau das sehe ich hier. Sie hätte eigentlich viele Warnsignale gehabt, aber das Gefühl war so positiv, dass sie es auch nicht sehen wollte.
Und einige Sachen, die tatsächlich auch Menschen dann nicht sehen wollen, das hört ihr auch in unseren anderen Folgen von Melody of Crime, die ihr wunderbar in der ARD-Audiothek nachhören könnt.
Dadurch, dass er ja gesagt hat, er sei ein selbstständiger Immobilienmakler, war es auch ziemlich einfach für ihn, zu verschleiern, was er eigentlich wirklich den ganzen Tag macht.
Der war immer so Mr. Busy, ne? Ja. Der war immer viele schlecht zu erreichen, ne? Viel zu tun und so. Und war schwer nachzuvollziehen, ne?
Ja. Und für die jüngeren Menschen, ja, das war in einer Zeit, wo man nicht irgendwie online war und wo man nicht mal schnell mit einem Mobiltelefon irgendwo anrufen konnte, wo es also noch viel einfacher war, dann natürlich einfach nicht erreichbar zu sein. Und das hat er also ziemlich clever durchgezogen. Was ich aber auch krass finde, ist, wie er es dann auch im weiteren Verlauf geschafft hat, einerseits diese Beziehung weiter zu intensivieren, parallel dazu aber eben doch auch in irgendeiner Form einen Kontakt zwischen Ingrid van Bergen und seiner Noch-Ehefrau herzustellen.
Wie ist das denn passiert?
Also auch eine sehr interessant wirkende Geschichte, wenn man jetzt hier sich besonders auf die Biografie beruft als Quelle.
Wahrscheinlich auch eine kleine Szene in München, ne? Da läuft man sich dann wahrscheinlich mal über den Weg, ne?
Ja, also die Chance war natürlich immer da. Und dann gab es diesen Moment, als Ingrid van Bergen mit ihm zusammen in einem Restaurant in München eben sitzt. Und dann sieht sie, wie eine Frau mit einem Mann zusammen reinkommt. Die beiden sieht, sofort auf dem Absatz kehrt macht und sofort wieder rausgeht.
Ingrid van Bergen hat gemerkt, da stimmt irgendwas nicht.
Ja, und dann hat sie zu ihm gesagt, er möge doch sie und ihren Begleiter bitten, sich an den Tisch zu setzen. Dann könnte auch mal so ein transparentes Gespräch miteinander stattfinden.
Hm.
Oh Mann, das war eine seltsame Szene, so wie es zumindest in der Biografie steht. Natürlich ist das eine subjektive Schilderung von Ingrid van Bergen. Aber offenbar wurden ja auch einige Aspekte dieser Vorgeschichte im Rahmen der Gerichtsverhandlungen später auch gecheckt. Von daher scheint das schon sehr wahrscheinlich ungefähr so abgelaufen zu sein, dass sich jetzt also die Ehefrau von Klaus Knaatz mit ihrem aktuellen Partner da an den Tisch setzt und aber der Ingrid van Bergen auch irgendwo vorwürflich gegenüber saß. Man merkte also, dass die Ehefrau offenbar durchaus nicht so emotional entspannt der Situation gegenüberstand, wie das der Klaus Knaatz glauben machen wollte. Und ab da kam es aber über die weitere Zeit zu so einem seltsamen, quasi freundschaftlichen Kontakt zwischen den Frauen, der aber auch immer von Anspannungen und Konflikten geprägt war. Und dieser Kontakt ist aber über die Zeit auch immer weiter fortgelaufen.
Lydia, wie schätzt du das psychologisch ein? Also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt in Klaus Knaatz reinversetzen müsste und da eine Chance sehe zu sagen, ey, ich habe hier zwei, vielleicht noch mehr Frauen, vielleicht kriegt man die irgendwie ganz entspannt in so eine Patchwork-Familiengeschichte und dann bin ich mal da und dann bin ich mal da. Das ist doch eine ziemlich komfortable Situation, oder?
Genau das hat er auch getan und ich glaube, ihm war klar, dass er sehr manipulativ begabt war. Es bleibt auch so ein bisschen schleierhaft, zumindest für mich, was da wirklich emotional wie zwischen wem abgelaufen ist, weil unter anderem hat Ingrid van Bergen auch an einer Stelle erwähnt, dass er dann mit seiner Noch-Ehefrau und den Kindern einen schönen Urlaub machte, bei dem er ihr sagte, dass das ja nur pro forma so nach dem Motto für die Kinder sei, wobei aber später beide, er und seine Noch-Ehefrau, geschildert haben, dass sie da doch nochmal irgendwie romantische Stunden verlebten. Also die waren irgendwie nicht richtig getrennt und für mich sieht es so aus, als habe seine Noch-Ehefrau darunter gelitten, dass er von Anfang an, hat er selber gesagt, nie treu war, dass sie vielleicht versucht hat, sich auch so wie abzulenken mit eigenen Affären, aber in Wirklichkeit emotional nicht so richtig aus der Nummer rauskam. Das ging so weit, dass sie sich auch zeitweise sogar zusammen mit den gemeinsamen Kindern, also seine zwei Töchter, ihre zwei Töchter, seine noch Ehefrau und sie, also zusammen auch getroffen haben und spazieren gegangen sind und versucht haben, so eine Art ansatzweise freundschaftliche Patchwork-Familie auch zu leben.
Jetzt hat sich natürlich die Dynamik etwas verändert, als Van Bergen von Knaats schwanger geworden ist. Und dann hat sie wirklich gesagt, hey, jetzt reicht's irgendwie, jetzt lass dich bitte scheiden und dann können wir heiraten und können das hier mal als Familie machen. Und dann gibt's tatsächlich den ersten großen Konflikt irgendwie zwischen den beiden und aber auch mit ihm und seiner getrennt lebenden Frau. Und kurz darauf hat dann Ingrid Van Bergen das Kind verloren.
Genau, diese Konflikte und mehr oder weniger Versöhnungsversuche und diese seltsame Dreiecksdynamik, also das war auf jeden Fall schon sehr belastend für beide Frauen. Ob es für ihn belastend war, weiß ich nicht, weil er hat das Ganze ja auch so, muss man sagen, etabliert und irgendwo scheint mir das auch recht zielstrebig von ihm so aufgebaut worden zu sein. Aber letztendlich hat er dann bei einem großen Streit mit seiner Frau dann von ihr erlebt, dass sie ihn rausgeschmissen hat. Also die Ehefrau hat ihn mit seinen Habseligkeiten wirklich so vor die Tür gesetzt. So nach dem Motto, jetzt reicht's, jetzt zieh zu deiner Geliebten, mach was raus. Du willst. Ich will jetzt hier meine Ruhe haben, so scheint das abgelaufen zu sein. Und Ingrid Van Bergen hat das dann so beschrieben, Zitat, und dann steht er vor meiner Tür, lachend, lieb, ein kleiner Junge. Er hängt die Anzüge in meinen Schrank, räumt seine Toilettenartikel in mein Bad und ab sofort leben wir wie ein Ehepaar. Er mit allen Vorzügen eines quasi Junggesellen, ich mit allen Pflichten, aber ohne jedes Recht. Fand ich auch ein interessantes Zitat, weil er da so wieder Sunnyboy-mäßig, ne, dieses Liebe, ich bin doch der liebe Junge und so, ne, ich kann auch bei dir einziehen. Man muss sich vorstellen, die wohnt in einer Wohnung mit ihren Töchtern. Der zieht da einfach so ein und er lebt aber weiter seine Freiheit.
Es wurde ja auch irgendwann eng und dann hat dann Van Bergen beschlossen, irgendwie so eine Villa am Starnberger See anzumieten. Knaats hat gesagt, ey, das kriegen wir beide hin, irgendwie gemeinsames Einkommen. Letztendlich hat aber Van Bergen das alles alleine gezahlt. Und er ist halt immer abwesend, hat immer mehr Ausreden und irgendwie hat er offensichtlich Affären. Ich glaube, es ahnt vielleicht auch die Van Bergen so ein bisschen so. Aber wenn es dann immer zum Beziehungsende kommen sollte, dann kommt er wieder mit seiner Geheimwaffe Lovebombing.
Total, also sehr, sehr deutlich. Zum Beispiel gab es die Szene, wo sie ihm echt einen Abschiedsbrief geschrieben hat und ihm versucht hat zu verdeutlichen, dass sie nicht mehr kann und dass sie die Zeit zwar auch schön fand, aber dass das Gesamtbild einfach zu belastend für sie ist.
Die ganze Dynamik wurde halt immer destruktiver und immer verzahnter. Und eine Eskalation ist dann tatsächlich passiert, als er nach einem Streit mit Ingrid Van Bergen, der Knaats, zu seiner noch Ehefrau gefahren ist.
Ja, und da ist sie, also die Ingrid Van Bergen, dann aufgetaucht. Dann gab es also einen Streit zwischen den dreien. Und dann ist sie jedenfalls extrem wütend raus. Er ist ihr dann hinterher und sie hat dann durch das geöffnete Autofenster seines Autos in sein Handschuhfach gegriffen und dort einen Revolver genommen, von dem sie wusste, dass der sich da befindet. Hat den auf ihn gerichtet, er war offensichtlich verunsichert. Dann hat sie aber offenbar nach einem kurzen Moment des Überlegens doch sich entschieden, diesen Revolver wegzutun. Sie hat dann in ihrer Biografie beschrieben, sie habe den Revolver wieder in den Wagen geworfen und sei dann davongefahren.
Und ich würde vorschlagen, Lüdi, dass wir jetzt tatsächlich mal auf die Tat zu sprechen kommen.
Ja.
Ne? Die vom 2. auf den 3. Februar 1977 passiert ist.
Im Vortatzeitraum, das ist immer ein Zeitraum, den ich mir auch in meinem Kernjob immer sehr genau anschaue, weil man da schauen kann, ob es irgendeine Form von Zuspitzung gibt. Und das sieht man hier in diesem Fall, würde ich sagen. Es gab nämlich folgenden Ablauf. Irgendwann durch dieses immer schneller werdende Auf und Ab und hin und her hat dann eben die Ingrid Van Bergen gesagt, sie kann nicht mehr und hat ihm wirklich einen langen Abschiedsbrief geschrieben. Der hat ihm offenbar verdeutlicht, die meint das jetzt wirklich ernst, die kann nicht mehr. Mein Eindruck ist, dass er sie aufgrund ihrer finanziellen Mittel aber zurückgewinnen wollte. Und dann, was er getan hat, als er diesen Brief also bekommt und ihn liest, ist, er ruft sie an und bei diesem Telefonat muss er unfassbar liebevoll, unfassbar manipulativ gewesen sein. Und auf einmal verspricht er ihr alles, was sie will. Also er sagt bei dem Telefonat, wie sehr er sie liebt, dass er eine Trennung nicht akzeptiert und dass er jetzt auch schon die Scheidung eingereicht habe von seiner noch Ehefrau.
Was eine weitere immer wollte, Lüge, ja, genau.
Das habe er jetzt doch gemacht. Ja. Und dann berichtet er noch, dass er aktuell auch berufliche Erfolge habe. Damit impliziert er, dass er ja auch ihr Geld bald gar nicht mehr braucht. Das heißt, sie sagt sich, ach guck mal, der macht ja wirklich was. Mhm. Und sie will glauben, das war der Wake-up-Call für ihn. Mhm. Und das zeigt, wie groß die Hoffnung war, auch durch diese Art von ihm sich zu verhalten, dass jetzt alles gut wird, was natürlich jetzt wieder sehr intensiv gewirkt hat emotional. Und dann sind die beiden auch in die Karibik, also direkt nach Weihnachten und auch über Silvester und haben da also eine insgesamt doch sehr schöne Zeit verbracht. Und sie hat auch beschrieben, wie er alle ihre Verletzungen, die sie bisher hatte in dieser Beziehung, durch die vielen Enttäuschungen, durch die vielen Lügen, die hat er mit seiner absolut liebevollen Art maximal zu kompensieren versucht. Ich würde sagen, er hat sie an dieser Stelle gezielt nochmal maximal abhängig zu machen versucht und das ist ihm gelungen so. Und dann hat sie aber berichtet, dass es dann in München wieder zu dem alten Ablauf kam. Er hat wieder gelogen, abgewiegelt, hatte hunderte Ausreden und wieder ist sie total enttäuscht. Und immer wenn sie dann aber gedacht hat, so Moment, vielleicht ist das jetzt doch too much, vielleicht sollte ich mich trennen, da hat sie wirklich wörtlich geschrieben in dem Buch, Zitat, ja, er fällt vor mir, die ich am Ende bin, auf die Knie, bittet mich unter Tränen um Verzeihung, aber schon Stunden später ist es wieder wie vorher.
Und sie blendet alles aus. Das ist wirklich eine Abhängigkeit. Ja. Und das hat sich tatsächlich dann am Abend des 2. Februar zugespitzt. Mhm. Sie haben sich verabredet für 20.30 Uhr in der Villa.
Ja.
Und Ingrid van Bergen hat daraufhin einen romantischen Abend vorbereitet, Rotwein, alles, was du willst. Und Knarz hat sie versetzt. Und gegen 22.20 Uhr, 20.30 Uhr ruft dann Knarz an und sagt, er sei noch im bekannten Münchner Hotel, dem Bayerischen Hof, mit Geschäftspartnern. Das dauert aber noch ein bisschen, aber er kommt ganz bald. Und das stellt sich natürlich wieder als Lüge heraus. Mhm. Und Knarz ist zu diesem Zeitpunkt mit einer anderen Dame unterwegs.
Ja.
Und die versetzte Ingrid van Bergen betrinkt sich und nimmt zusätzlich Valium.
Ja, das ist ein Mittel, das eine beruhigende und angstlösende Wirkung hat, aber auch durchaus abhängig machen kann. Mhm. An dieser Stelle möchte ich sagen, dass es jetzt keinen Hinweis darauf gibt, dass da irgendeine Abhängigkeit vorlag. Aber man kann sagen, dass dann ein relativ schneller, hoher Alkoholkonsum, den sie hier gezeigt hat,
in Wechselwirkung
mit dem Valium, genau, Alkohol und Valium, Wechselwirkung, ganz schlechte Idee. Und an dieser Stelle möchte ich kurz erwähnen, wir hatten in der ersten Staffel über das Tötungsdelikt an Phil Hartman gesprochen. Dessen Ehefrau hatte auch unter dem Einfluss einer Mischung aus Alkohol und anderen Substanzen ihn erschossen. Darauf ein Verweis an dieser Stelle, denn auch im Fall Ingrid van Bergen gab es dann später auch die Diskussion, inwiefern hier die Mischung aus diesem Alkoholkonsum mit dem Valium möglicherweise sich ausgewirkt haben könnte auf ihre Fähigkeit, ihr Verhalten zu steuern.
Ja, Ingrid van Bergen mittlerweile etwas betüdelt von Alkohol und Valium, wird jetzt zunehmend nervöser. Um 23 Uhr ist Klaus Kartz immer noch nicht zu Hause. Und daraufhin ruft Ingrid van Bergen im Bayerischen Hof an. Und da wird ihr mitgeteilt, dass man Klaus Kartz sie überhaupt nicht gesehen habe. Und da wird ihr auch nochmal klar, alles klar, der belügt mich schon wieder. Und nun meldet sich mittlerweile Klaus Knarz ungefähr gegen Mitternacht bei ihr und sagt, so Ingrid, ich habe mich neu verliebt und ich werde dich verlassen. Und Ingrid van Bergen kann damit natürlich überhaupt nicht umgehen und sagt, bitte, 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 komm zu uns und ich will dich sehen und lass uns sprechen. Und Klaus Knarz sagt, nee, ich will das nicht. Und daraufhin ruft sie bei seinen Eltern an, also den Eltern von Klaus Knarz, und bittet diese, sich um ihre Kinder zu kümmern. Also im Prinzip auch nochmal als Zeichen, jetzt passiert irgendwas bald.
Genau, es wurde dann auch später diskutiert, denn sie hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Und da wurde später dann bei der Gerichtsverhandlung diskutiert, ob der Brief sich darauf bezog, dass sie die Absicht habe, sich selbst etwas anzutun oder ob der Brief sich darauf bezogen haben könnte, dass sie antizipiert habe, ins Gefängnis zu kommen für irgendwas. Wobei tatsächlich im Gesamtbild der Brief und die Gesamtsituation eher darauf hinweisen, dass sie so weit emotional außer sich war, dass sie jetzt wirklich auch in Kombination dieses starken emotionalen Zustandes mit sicherlich auch dem Einfluss des Alkohols und des Valiums glaubte, sie wolle ihrem Leben ein Ende setzen.
Ungefähr gegen 1 Uhr nachts ruft eine fremde Frau an, die Klaus Knart sprechen will. Und Ingrid van Bergen schildert dann der fremden Frau, wie sehr sie von Klaus Knart verletzt sei und hat sie sogar gebeten, zu ihr zu kommen. Und sagte, ich könnte die Nacht gar nicht überstehen. Und das zeigt sehr, sehr deutlich, wie verzweifelt Ingrid van Bergen an dieser Stelle gewesen sein muss.
Ja, und während also sie noch mit dieser fremden Frau telefoniert und ihr ganzes Leid klagt, kommt jetzt genau Klaus Knart dann nach Hause. Und Ingrid van Bergen legt den Telefonhörer neben das Telefon, was ganz wichtig wird für die Gerichtsverhandlung, weil die Frau am Telefon jetzt natürlich eine wichtige Zeugin werden wird später. Und die hat dann erklärt, was dann abläuft. Klaus Knart hat ihr ganz deutlich gemacht, dass die Beziehung zu Ende sei, er eine neue habe und er nur ein paar Sachen abholen wolle. Daraufhin gab es dann einen eskalierenden Streit, wo Ingrid van Bergen dann ihn offensichtlich beschimpft und er sie beschimpft hat. Und so ging es also hin und her.
Ingrid van Bergen geht dann irgendwann ins Schlafzimmer und holt von einer Ablage seinen Revolver. Und anscheinend muss sie wütend gewesen sein, denn sie schießt aus dem Schlafzimmerfenster in Richtung des Gartens. Und Klaus Knart glaubt an dieser Stelle immer noch nicht, dass sie die Waffe ernsthaft gegen ihn einsetzen würde. Und ungefähr um 1.25 Uhr ruft dann seine Mutter an, die dann endlich jetzt durchgekommen ist, die genauso wie sein Vater sehr, sehr besorgt ist. Und Klaus Knart hat dann in dem Gespräch gesagt, zu seiner Mutter anscheinend, er habe alles unter Kontrolle.
Nach seiner Aussage, er habe alles im Griff, hören jetzt die Eltern 2 Schüsse in kurzer Abfolge. Eine Kugel trifft Klaus Knart in den Bauch, eine weitere trifft ihn seitlich in die Brust. Und die Eltern sagen später, dass Ingrid van Bergen noch den Telefonhörer genommen habe und ihm gesagt habe, ich habe ihn erschossen.
Getroffen versuchte Klaus Knart dann trotzdem zu fliehen, rennt aus der Haustür hinaus und bricht dann im Vorgarten schwer verletzt zusammen. Der Notarzt stellt dann letztendlich seinen Tod fest um 1.58 Uhr morgens.
Natürlich wurde dann umgehend die Polizei verständigt, die dann auch kam und die Ingrid van Bergen in einem deutlich alkoholisierten Zustand antraf. Und man hat dann festgestellt, dass sie Promillewerte zwischen 1,9 und 2 hatte, als dann das Blut abgenommen wurde.
Und wurde wegen ihres Abschiedsbriefes auch noch als selbstmordgefährdet eingestuft.
Ja. Sie hat dann die restliche Nacht offenbar sitzend in einer Zelle verbracht und dann eben ab dem nächsten Tag befragt. Und sie wurde dann in die Frauenvollzugsanstalt Eichach verlegt, wo sie eben auch weiter sehr stark kontrolliert wurde, weil man auch weiterhin befürchtete, sie könnte sich etwas antun. Und dann begann natürlich direkt ein riesen Medienrummel.
Und ihr Anwalt war Rolf Bossi, also ein Star-Anwalt, wie man so sagen konnte, der es wirklich auch verstand, die Medien mit einzubinden und hat eigentlich Plädoyers auch gehalten oder seine ganze Vorstellung war eigentlich auch eine Schauspielers, muss man wirklich sagen. Ja. Er hat das wirklich auch verstanden, das wirklich auch für seine Mandanten zu nutzen. Rolf Bossi war unter anderem auch natürlich dafür bekannt, dass er immer prominente oder sehr, sehr eindrucksvolle Fälle vertreten hat, wie zum Beispiel die Romy Schneider oder den Entführer von Gladbeck, zum Beispiel Dieter Degowski, den Oetker-Entführer Dieter Zloff, den Kindermörder Jürgen Bartsch, den Serienmörder Fritz Honka und insofern war er natürlich auch, sage ich mal, erfahren, mit der Presse umzugehen.
Ja, aber eine Sache, die auch aus heutiger Sicht durchaus erwähnenswert ist, dass sowohl die Presseberichterstattung als auch einige Aspekte dieses Gerichtsprozesses sehr stark von dem damaligen gesellschaftlichen Frauenbild geprägt waren.
Das ist richtig.
Also das muss man aus heutiger Sicht mal kritisch hier reflektieren. Es ging sehr stark sowohl in der Berichterstattung als auch teilweise im Prozess zum Beispiel um die Frage, wie genau das Sexualleben der Beschuldigten hier aussah. Und das Ganze war dann aber vor diesem Kontext zu sehen, dass sie eben auch aufgrund dieser Rollen, in denen sie immer so sexualisiert auch gecastet worden war, dass diese Rollen hier mit ihrer echten Person fusioniert wurden, auch in der öffentlichen Darstellung, und das gegen sie verwendet wurde. Was ich auch bemerkenswert fand, ist, dass offenbar zum Beispiel allen Ernstes in dieser Gerichtsverhandlung darüber debattiert wurde, ob eine Frau in den Wechseljahren nicht per se bereits emotional instabil sei, im Sinne von, dass die ja vielleicht dann, ja, wenn sie so eine Waffe zur Hand hat, nicht vielleicht dann auch ein bisschen schneller dazu greift.
Also um das Ganze vielleicht nochmal zusammenzufassen, also ich möchte ganz kurz erwähnen, dass bei diesem wirklich sehr, sehr exponierten Fall letztendlich Ingrid van Bergen zu 7 Jahren Haft verurteilt wurde wegen Totschlages. 5 Jahre davon hat sie abgesessen, wegen guter Führung ist sie dann früher rausgekommen. Und hier, weil du es gerade gesagt hast, geht hier um eine Waffe, es geht um eine Person, die Kriegszeiten erlebt hat. Ja, die Gewalt aus nächster Nähe gesehen hat. Eine Person, die andauernd quasi auch von ihren Männern verarscht wurde, um das mal so zu sagen. Also hier sind ganz viele psychologische Momente und Strukturen sind hier irgendwie zusammengekommen und haben hier etwas gemacht irgendwie mit einer Frau, was letztendlich vielleicht in so einer Tat gemündet hat.
Das kann man natürlich dann eben versuchen, mit diesen Elementen, die du richtig beschreibst, irgendwo nachzuskizzieren, auch wenn wir wie jedes Mal sagen müssen, das ist halt keine Entschuldigung.
Genau, eine Erklärung ist keine Entschuldigung.
Bezogen auf ihre Schuldfähigkeit war eine ganz große Frage, ob sie zum Zeitpunkt der Tat in ihrem Zustand das Unrecht ihrer Handlung einsehen konnte. Das ist der eine Aspekt. Und die andere Frage war, ob sie sich dieser Einsicht folgend auch steuern konnte in ihrem Verhalten. Und um es sehr grob zusammenzufassen, man hat gesagt, trotz der Kombination aus diesem emotionalen Ausnahmezustand und der Wirkung von Alkohol und dem Valium habe sie schon die Fähigkeit gehabt, einzusehen, dass ein solches Verhalten falsch sei, also die Einsichtsfähigkeit. Aber man hat gesagt, dass ihre Steuerungsfähigkeit beeinträchtigt wurde, also ihre Fähigkeit, dann entsprechend ihr Verhalten richtig zu regulieren und eben zu steuern in dem Sinne. Und hier wurde dann von einer Affekttat gesprochen. Wenn man eine Affekttat im wissenschaftlichen Sinne beschreibt, dann beschreibt man, dass es dabei einen engen Zusammenhang gibt zwischen einerseits einer subjektiv von der Person, die die Tat begeht, empfundenen Provokation in dieser ganz konkreten Situation, in der sie sich befindet. Und dadurch wird dann eine sehr starke emotionale Erregung ausgelöst. Und diese wird dann sofort in diesem Zusammenhang in einer Gewalttat ausagiert. Das sind so die Elemente. Und die Tat läuft dann sehr abrupt und spontan ab. Und sie ist die unmittelbare Reaktion auf diese subjektiv empfundene Provokation. Und im Anschluss an eine Affekttat setzt unmittelbar eine schwere Erschütterung der Person ein, die die Tat begeht. So wird das auch definiert in der Fachliteratur. Und die Person ist selber überrascht über ihre eigene gewalttätige Reaktion. Also man muss dazu sagen, das meint nicht, dass irgendwie die Person, die dann dieser Tat zum Opfer fällt, also er, dass er irgendwas getan hätte, was das rechtfertigen würde. Nein, es geht halt darum, dass die tatbegehende Person, dass die eben ganz subjektiv in ihrer eigenen Erlebniswelt aber das als eine in diesem Augenblick nicht zu ertragende Provokation so stark für sich wertet und empfindet, dass das eben diese extrem starke emotionale Erregung auslöst, die sofort in dem Zusammenhang mit der Gewalttat ist. Wir sehen genau diese Reaktion bei diesen Schüssen. Also das wurde schon sehr genau diskutiert in diesem Fall, aber es ist schon nachvollziehbar, dass man das insgesamt so gewertet hat.
Es ist eine, wie du sagtest, eine Gewalttat, ne, eine kriminelle Tat. Und das Perfide, und das haben wir ja oft bei unseren Fällen, also es geht ja um prominente Protagonisten. Und diese Gewalttat landet auf einer ganz anderen Ebene. Und das hat man zum Beispiel bei Ingrid van Bergen ganz eindrücklich gesehen, dass es im Gerichtssaal im Prinzip erschien teilweise wie eine Theateraufführung. Viele haben gedacht, die spielt eine Rolle. Die war die ganze Zeit gefasst, war da irgendwie, saß da im schwarzen Kleid, die Haare schön, irgendwie war wirklich sehr gefasst. Staatsanwalt und Rolf Bossi, die haben nach ihrem Plädoyer standen da die Leute und haben geklatscht.
Ja, voll. Und ich fand auf jeden Fall auch ihre eigene Aussage dazu später interessant, wo sie beschrieben hat, dass diese Gesamtsituation, die sicherlich ja auch im Kontext dieses Prozesses wahnsinnig emotional belastet war, Sie hat das dann später in einem Interview folgendermaßen beschrieben, ich zitiere, dann hat mein Unterbewusstsein sich irgendwie von mir gelöst und ich sah mich als Schauspielerin, die eine Rolle in einem Gerichtssaal spielt. So, alles. Das waren alles Schauspieler, der Richter, der Verteidiger und ich haben eine Rolle gespielt in einem Film und das hat mir zeitweise wirklich geholfen. Was sie hier beschreibt, das kennt man in der Psychologie als einen möglichen Mechanismus, wenn ein Mensch unter einer sehr, sehr hohen psychischen Belastung steht. Und sicherlich war dieser ganze Gerichtsprozess eine sehr stark belastende und sehr starken Stress auslösende Situation. Dann kann es bei manchen Menschen dazu kommen, dass die Psyche sozusagen notfallmäßig dann emotionale Distanz schafft. Und das, was sie hier beschreibt, dass sie dann das Gefühl hatte, wie eine Schauspielerin zu sein, das beschreibt ja, dass sie quasi dann von der aktuellen Situation emotional distanziert war. Sie hat verstanden, dass es eine reale Situation ist, aber es fühlte sich irgendwie nicht so real an. Und sie hat ja selber gesagt, das hat ihr irgendwie zeitweise geholfen. Das war also sicherlich in ihrem Fall erklärbar dadurch, dass ihre Psyche hier diesen Notfallmechanismus aktiviert hat. Also nicht bewusst, sondern eben automatisiert.
Sie hat im Schlusswort dann tatsächlich dann nochmal gesagt, oder ist besser gesagt zusammengebrochen, hat gesagt, dass sie das Schlimmste getan habe, was man tun könne, einen geliebten Menschen zu töten. Dann kam sie in Haft und ist dann quasi wieder auf die Füße gefallen, indem sie von Rosa von Braunheim im Prinzip gefragt wurde, ey, ich habe hier einen Film, machst du mit? 1984, das war dann der zweite Film nach der Haft. Und Rosa von Braunheim, also großartige Legende, Fernsehlegende, eigentlich der Mitbegründer, wenn man so will, der LGBTQ-Bewegung in Deutschland. Und ist dann quasi wieder bis heute relativ relevant geblieben. Das muss man auch sagen. Also hat ihre Biografie veröffentlicht, hat in modernen Produktionen mitgespielt, unter anderem tatsächlich auch diverse Male bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus, diverse Tatort-Verfilmungen, Promi-Shopping-Queen, also auch wirklich Lifestyle-Geschichten, die halt immer noch stattfinden. Und das hat die Frau geschafft, tatsächlich.
Ja, ich würde zusammenfassend nochmal sagen, wenn ich mir diese sehr lange Lebensgeschichte anschaue, es ist halt niemals ein Faktor, der einen Menschen prägt, sondern immer viele. Und ich glaube, gerade bei dieser Lebensgeschichte können wir es sehr, sehr deutlich sehen, weil eben zum Beispiel viele Menschen haben dieses schreckliche Kriegsgrauen erlebt, was sie erlebt hat. Und viele Menschen haben unterschiedliche Wege für sich gefunden, damit umzugehen. An dieser Stelle muss ich aber sagen, all das hätte trotzdem nicht dazu führen müssen, dass es zu diesem Eskalationspunkt kommt. Der Ausweg wäre gewesen zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe, ich mache vielleicht irgendwo mal in Ruhe eine Therapie, schaffe hier eine klare Distanz zwischen mir und diesem Mann, der kann mich auch nicht mehr kontaktieren und ich muss jetzt aus dieser auch für mich zerstörerischen Beziehung raus. Und sie hätte sicherlich Möglichkeiten finden können. Leider hat sie diese Entscheidung nicht getroffen.
Ganz genau. Das war Melody of Crime. Danke für euer Interesse. Diesen Podcast bekommt ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Lust auf andere tolle Podcasts und spannende Inhalte habt, dann schaut gerne mal in der ARD Audiothek vorbei. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hey, hier ist nochmal Lydia Benecke. Habt ihr noch mehr Lust auf True Crime? Im Podcast Sprechen wir über Mord redet unser Kollege und ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter verstörend daherkommen, auseinander. Aber nie blutriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Was steckt hinter der Tat? Wie sind die Richter zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Gerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten über uns und unsere Gesellschaft aus? Sprechen wir über Mord, gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.